Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Verschärfung der Maskenpflicht in Hamburg, die selbst vor Joggern nicht Halt macht. Weitere Themen: Baumärkte und Blumenläden bleiben geschlossen. Ein altbekannter Verbrecher wird noch einmal auf frischer Tat ertappt und Hamburgs renommierteste Impfexpertin macht Mut für die kommenden Wochen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Corona-Impfung. Diese Gruppen sind jetzt an der Reihe. Auf Platz 2, voll verplant, neuer Edeka einen halben Meter zu tief. Und auf Platz 1, Grillen an der Alster ist nicht. Hamburgs Senat verschärft die Maßnahmen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Für die schlechten Nachrichten ist im Senat offenbar Senatssprecher Marcel Schweitzer verantwortlich. Er musste an diesem Dienstag, wie an mehreren Dienstagen zuvor, in der Landespressekonferenz jetzt eine Verschärfung der Maskenpflicht verkünden. Überall dort, wo in Hamburg der Abstand von 1,50 Meter auf öffentlichen Plätzen nicht eingehalten werden kann, gilt nun eine Maskenpflicht. Das heißt zum Beispiel auf Spielplätzen. Dort müssen Eltern Masken tragen. Zudem gilt die Maskenpflicht rund um die Alster, an der Elbe und an den Landungsbrücken. Die dazu nötige Rechtsverordnung werde spätestens am Wochenende in Kraft treten. Und was sagt der Senatssprecher? Er sagt, nehmen Sie Ihre Maske mit, wenn Sie das Haus verlassen, dann machen Sie alles richtig. Übrigens müssen auch Jogger an der Alster künftig eine Maske tragen. Und auch Grillen an der Alster oder an der Elbe ist laut Senat nicht drin. Was immer das auch heißt, klingt nach nicht erlaubt. Die verschärfte Maskenpflicht sei übrigens auch eine Folge des vergangenen Wochenendes, an dem sich viele Menschen in der Stadt nicht an die keine Masken getragen hätten, obwohl viel Gedränge gewesen sei. Schlechte Nachrichten gibt es auch für Baumärkte und Blumenläden. Die bleiben nämlich in Hamburg bis auf Weiteres geschlossen. Immerhin will sich der Senat dafür einsetzen, dass es Kompensationszahlungen für Blumenläden und Baumärkte gibt auf Saisonware. Warum das Ganze? Na, die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg erneut um 161 Fälle gestiegen. Das klingt jetzt gar nicht viel und das sind auch 58 weniger als am gestrigen Montag, aber 10 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Und damit steigt die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner, von 70,9 auf 71,4. Und noch etwas bereitet dem Senat offenbar Sorgen. Der geglättete R-Wert beträgt 1,01. Wichtig ist, dass dieser R-Wert, das haben wir alle gelernt, unter 1 ist, dann nimmt die Zahl der Neuinfektionen ab. Über 1 nimmt die Zahl der Neuinfektionen zu. Und der Senat hat heute gesagt, dass die Lage in Hamburg weiter kritisch sei, eben weil die Zahlen auf einmal nicht mehr runter, sondern wieder hochgingen. Und das ist für den Senat ein Zeichen dafür, dass sich die ansteckenderen und vielleicht gefährlicheren Mutationen in Hamburg ausbreiten. Das soweit zum Thema Corona. Gleich im Podcast-Tipp des Tages geht es nochmal um die Pandemie. Aber vorher geht es um den wohl spektakulärsten Kriminalfall der jüngeren Hamburger Geschichte, der um ein weiteres Kapitel reicher ist. Bei einem nach mehreren Geldtransportüberfällen verhafteten 60-Jährigen handelt es sich nämlich um den verurteilten Remsmar-Entführer Thomas Drach. Ihm werden im aktuellen Fall gemeinschaftlicher schwerer Raub in 3 Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Drach hatte 1996 den Unternehmersohn Jan Philipp Remsmar entführt. Er und seine Komplizen erpressten damals erfolgreich 30 Millionen Mark, ungefähr 15,3 Millionen Euro, und flohen. Ermittler konnten Drach schließlich 2 Jahre später in Südamerika aufspüren, wo er ein luxuriöses Leben in Uruguay geführt hatte. Und jetzt wird er wieder ins Gefängnis müssen, so wie es aussieht. Die wohl spektakulärste Baustelle der Stadt, die kommt voran, zuletzt aber langsamer als erhofft. Wegen der Frostperiode in diesem Februar sind die Bauarbeiten auf dem Hochbunker in der Nähe des Millerntor-Stadions etwas ins Stocken geraten. Keine Frage, das Wetter hat Zeit gekostet, hat heute ein Projektsprecher gesagt. Aber noch in diesem Jahr sollen auf dem Feldbunker 5 pyramidenartige neue Etagen entstehen und ein öffentlicher Dachgarten. Zum Podcast-Tipp des Tages. Da habe ich in der Reihe Entscheider treffen Heider mit Marilyn Addo gesprochen, der Infektiologin vom UKE. Und die hat eine Sicht auf die Pandemie, die wenigstens ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Mut macht. Denn sie sagt, im Kampf gegen Corona könnten die verschiedenen Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind, künftig miteinander kombiniert werden. Das heißt, erst bekommt man zum Beispiel den Impfstoff von BioNTech und dann als Auffrischung den Impfstoff von AstraZeneca oder umgekehrt. Die mRNA-Impfstoffe, zu denen BioNTech und Moderna gehören, seien ein großer Durchbruch, sagt Addo. Auch, und das ist interessant, weil sie innerhalb von 6 Wochen an ein sich verändertes Virus angepasst werden können. Überhaupt findet die Expertin die Debatte über die Impfstoffe in Deutschland viel zu negativ. Denn schließlich hatten alle Experten gehofft, dass die Impfstoffe, die gefunden werden, einen Wirkungsgrad von mindestens 50% haben würden. Jetzt liegen sie deutlich darüber. Das sei, so Addo, ein Grund zum Feiern. Wie gesagt, das komplette Gespräch können Sie hören heute Abend unter www.abendblatt.de/entscheider. Es lohnt sich. Marilyn Addo sagt da drin auch was mit den Kindern wird und ob auch die Kinder geimpft werden können in diesem Jahr und dann mit welchem Impfstoff. So, das war's für heute. Wenn Sie Lust haben, hören Sie jetzt gleich im Anschluss an diesem Podcast noch den Gute-Nacht-Podcast mit Luisa Neubauer. Die neue Folge, das heißt die Folge von gestern Abend, die neue gibt's ja heute Abend um 21 Uhr und wir hören uns dann morgen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Luisa Neubauer ist in diesem Gute-Nacht-Podcast.
Das Licht geht aus. Guten Abend.
Guten Morgen, sagst du nichts? Das ist übrigens ganz, das fällt mir jetzt total auf, wie anders man redet, gerade bei dir, wenn du lachst und wenn du nicht lachst. Das ist lustig, also wenn du lachst, ist die Stimme auch gleich eine andere.
Ja?
Deshalb, das habe ich mir überlegt, das geht wahrscheinlich gar nicht, wenn man in Diskussionsrunden, ihr müsst weiterhin, kommen wir nachher zu, über diese Aggression von Fridays for Future, habe ich überlegt, braucht man die immer noch und braucht man die nicht? Mhm. Aber kommen wir vielleicht ganz am Ende zu, das ist so ein, obwohl können wir auch jetzt. Braucht man das noch? Ja.
Ja.
Warum? Also wenn man sieht euch da auf, man sieht euch da auf irgendwelchen Pressekonferenzen und immer, ob es bei Greta ist oder bei dir oder wer auch immer da sitzt, es ist ja nie so ein vermittelndes, sondern es ist immer kontra.
Nee. Ja, weil auch an der Stelle sagen, wir sind ja eine disruptive Kraft und der disruptive Effekt, der drückt sich nicht nur durch die Sprache aus, also wir sagen andere Sachen, die man vielleicht vorher nicht hätte sagen können, sondern drückt sich eben auch durch unser Auftreten aus. Und indem wir zum Beispiel, oder zumindest ich mache das viel, indem man sich ein bisschen aus dem herausnimmt, wie sich Dinge anscheinend so gehören, schafft man eben auch nochmal ganz andere Reibungspunkte, die ich für total produktiv halte. Also es ist nicht die Einladung, irgendwie unhöflich zu sein. Aber zum Beispiel, ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel aus dem Leben gegriffen, wenn ich in einer Talkshow sitze, dann lasse ich mir ansehen, wenn ich Sachen komisch finde oder merkwürdig oder befremdlich. Auch weil ich das nicht so gut kann, ehrlich gesagt, mein Gesicht zu kontrollieren, als hätte ich einfach keine Gefühle, weil ich fühle ja die ganze Zeit. Aber auch weil ich denke, es ist wichtig, dass wir deutlich machen, das geht uns ans Herz. Das ist ja nicht irgendwie eine Formalie, die wir verhandeln, sondern wir verhandeln eben unsere Zukunftsperspektiven. Und natürlich trifft uns das, wenn Menschen neben uns sitzen und sagen, Kinder, stell dich nicht so an und geht in die Schule oder was auch immer. Das heißt, ich glaube schon, dass durch die Art des Auftretens, durch den Habitus, durch die Sprache, die Rhetorik, die Gestik, das, was man uns ablesen kann oder eben auch nicht ablesen kann, schaffen wir im besten Falle schon eine sozusagen konstruktive Energie, die aber vielleicht unangenehm sein kann. Das ist auch ein Prozess, was wir ja machen, ist ununterbrochen den Status quo zu hinterfragen. Wir machen ganz viel Outcalling. Wir sagen, Leute, was denkt ihr euch eigentlich? Was bildet ihr euch ein? How dare you? Und so weiter und so fort. Das ist natürlich unangenehm für Menschen, die wir in dem Sinne herausfordern oder auffordern, was zu verändern. Und in dem Sinne finde ich es auch wichtig, sozusagen dann nicht ununterbrochen mit so einem freundlich charmanten, aber ist doch nicht so wild, wir kriegen es geklärt, genau. Lächeln, diesen Moment aufzulösen und in dem Sinne ja auch Menschen aus dieser unangenehmen Situation so schnell zu entlassen, weil wir eben diese Konfrontation auch brauchen.
Ich finde es total richtig. Mir ist es aufgefallen bei dieser Frage, die ich dir auch schon mal gestellt habe, nämlich beim Neujahrsempfang des Abendblatts und die der dann der Kollege Feldenkirchen auch gestellt hat. Das ist diese Frage, die so ein bisschen nachhinein naive Frage, sag mal jetzt, aber 2020 war doch jetzt irgendwie ein ganz tolles Jahr für das Klima wegen Corona, ne?
Und da ist immer deine Reaktion dann irgendwie nix. Also man denkt so, jetzt müssen sie, also man hat das ist auch seltsam, dass man das Gefühl hat, jetzt müssen sie doch endlich auch mal zufrieden sein. Da ist doch mal so ein Jahr gelaufen. Und da habe ich gedacht, warum reagierst du so da drauf? Aber das ist genau das, was du eben beschrieben hast.
Ja, und genau das.
Es war halt eben auch kein tolles Jahr für mich.
Es war ein furchtbares Jahr fürs Klima.
Genau, und es war am Ende, war es halt, wenn überhaupt, ein Zufall, dass irgendwo vielleicht irgendwelche Emissionen runtergegangen sind, aber auch nicht so, wie wir gedacht haben.
Genau, und da muss man ja voll unterscheiden, ne? Genau. Weil die Emissionen, die wir ausgestoßen haben, die waren kurzzeitig ein bisschen weniger, aber das ist halt nichts sozusagen in den Dimensionen gerechnet, in denen wir reduzieren müssen. Und auf der anderen Seite hat sich halt immer noch weiter mehr Treibhausgas in der Atmosphäre angesammelt. Das heißt, die Beschleunigung und die Verschlimmerung der Klimakatastrophe, die hat nicht 2020 irgendwie pausiert. Und das heißt, ich sehe eben schon, also ich verstehe das, dass Menschen, die Kollegen Feldenkirchen und so weiter und so fort, sich dann noch sehnen, irgendwo doch mal endlich so ein bisschen Entspannung in die Situation zu bringen. Boah, die können die mal nicht im Moment jetzt einfach mal chillen. Nikolaus Blome, der schreibt, dass er sich freut, dass wir nicht streiken können. Daraus spricht ja eine ganz, ganz große Sehnsucht, einfach mal sich nicht mit diesen Themen beschäftigen zu müssen und vielleicht auch irgendwie die Hoffnung, dass das Ganze sozusagen eine Art Ende nimmt. Ist halt tragisch, weil das natürlich auch einfach so dermaßen die Lage verklärt. Das wird nicht zu Ende gehen, es wird schlimmer werden und es wird anhalten. I'm so sorry to tell you. Und das Beste, was wir machen können, ist, uns jetzt zusammenzunehmen, uns zusammen zu tun, zusammen zu raufen und die Sache anzugehen und die Krisen zu nehmen, wie sie kommen, und dann das Beste draus zu machen.
Und das machen wir in den nächsten Wochen. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.